Ihr wisst ja, was das Thema ist, oder? Dankbarkeit. Was haben wir da schon gehört? Für was soll man dankbar sein?
Für alles. Ja, für alles.
Für alles. Okay, das ist sehr weitläufig. Für die geringste aller Gaben, welche das Sprachengebet ist, soll man dankbar sein. Für was noch?
Die Gemeinde.
Für die Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid dankbar für die Gemeinde.
Für den Pastor und die Frau Pastor.
Okay, das war noch nicht das Thema. Ja, cool, ja, gehört zur Gemeinde irgendwo. Aber das andere Thema, was war noch?
Sogar ein Bedrängnis.
Ja.
Man muss sich die Lockerheit anziehen.
Ja. Aber über was habe ich gepredigt? Züchtigung kam auch vor, ja, muss ab und zu sein. Erziehung. Dankbar dafür, dass uns Gott erzieht. Da gibt es natürlich ab und zu Züchtigungen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich hat er zurzeit ganz schön im Griff, die letzten Wochen. Halleluja. Ja. Einige Dinge hat er mir gezeigt. Ich habe einen ganzen Stapel Zettel auf meinem Schreibtisch. Ich bin na gar nicht dazu gekommen, das alles zu ordnen, was ich da alles aufgeschrieben habe. Vor allem benutzt der Herr zwei ganz liebe Brüder, die ich persönlich gar nicht kenne. Der eine durch ein Buch und den anderen durch seine Predigten im Internet. Ja, und da werde ich ganz schön auseinandergenommen und musste einige Dinge schon revidieren. Und wenn ihr das letzte Hope for You genau gelesen habt, dann habt ihr gemerkt, dass da schon was fehlt. Der Pastor fehlt schon bei meinem Namen, den habe ich schon gestrichen. Ja. Aber es gibt noch andere Dinge, die in den nächsten Wochen, Monaten geändert werden. Aber dass die Dinge geändert werden, das wissen wir sowieso. Ja, schon seit einem halben, dreiviertel Jahr ändern sich Dinge bei uns. Ganz massiv teilweise. Und wir schauen noch, wie es weitergeht. Und heute bin ich wieder beim Thema Dankbarkeit. Und es war echt interessant. Ich habe die Predigt vorbereitet am Vormittag und die ging wirklich leicht. Und ich hab mich gefreut und herrlich. Mittag schon fertig mit meiner Predigt. Kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal der Fall war. Und dann machte ich meinen Mittagsschlaf. Und als ich dann wieder aufgestanden bin von meinem Mittagsschlaf und die Predigt angeguckt habe, habe ich gesagt, Franz, was hast denn du da gemacht? Was soll denn das? Muss ich wieder von vorne anfangen, nach meinem Mittagsschlaf. Und zum Schluss fällt mir dann noch der Drucker aus und jetzt muss ich vom Bildschirm runter predigen, was mir gar nicht gefällt. Okay, ich hatte jetzt echt das Problem, Herr, was willst du jetzt eigentlich? Und irgendwann einmal kam ich an den Punkt, dass ich sagte, okay, Herr, also stressen tue ich mich nicht. Entweder ich bekomme die Predigt oder ich lasse es bleiben. Dann haben wir heute den ersten Gottesdienst seit 25 Jahren, wo ich predige, dass ich keine Predigt habe. Ja, ich bin dazu bereit. Kein Problem damit. Machen wir einen Gebetsgottesdienst oder was weiß ich. Aber dann gibt es keine Predigt. Aber dann kam doch ein Gedanke nach dem anderen und meine Predigt heute ist Dankbarkeit für Gottes Anweisungen. Ja. Dankbarkeit für Gottes Anweisungen, Dankbarkeit für Gottes Gebote. Ja, also ihr könnt da wirklich, und ich habe schon geschluckt, als ich diese Überschrift geschrieben habe, habe ich mir gedacht, bin ich da wirklich dankbar? Bin ich wirklich dankbar für die Anweisungen Gottes? Ich meine, für manche ist es schon klar. Es gibt manche Dinge, kommt zu mir und holt euch euren Frieden ab, ne? Matthäus 11, 28, da sind wir natürlich dankbar, ja. Streckt euch aus nach den größeren Gaben, sind wir auch dankbar. Aber es gibt auch Dinge, die sind nicht, die dienen gerade nicht zur Freude. Aber ich komme drauf, wir haben Gottes Anweisungen nicht umsonst bekommen. Und jetzt möchte ich als Unterüberschrift einen Satz vorlesen, den ich hier geschrieben habe. und der mir in den letzten Monaten immer klarer geworden ist, dass es die Wahrheit ist. Und zwar habe ich hier hingeschrieben, Gottes Wege sind klar, gerade, einfach und seine Gebote sind nicht schwer. Zu dieser Aussage habe ich mich durchgerungen heute, aufgrund dessen, was ich die letzten Monate so erlebt habe, was ich mit dem Herrn erlebt habe, über was ich nachgedacht habe. 27 Jahre gehe ich mit dem Herrn, vieles reflektiert, was habe ich erlebt, was habe ich gelesen, was habe ich gehört. Und ich muss sagen, vieles von dem kann man einfach nur wegschmeißen. Weil vieles von dem, was es an Lehren gibt, ist so kompliziert, dass du als einfaches Gemeindeglied nie wirklich verstehen kannst, wenn du nicht die Offenbarung hast, die dieser gesalbte Apostel, Prophet oder sonst wer hat. Ja, das ist so bildhaft, so mystisch, so, dass du sagst, boah, also. Ja. Seine Gebote sind nicht schwer, das steht im 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Als vor einigen Wochen mir das mal so richtig ins Herz gefallen ist, dieser Satz, seine Gebote sind nicht schwer, habe ich mal geguckt. Hä? Viele der Bücher, die wir lesen, haben damit zu tun, wie schwierig es ist, Jesus nachzufolgen. Wie hart es ist, dem Willen Gottes zu sein. Und wie man da kämpfen muss und wie man da tun muss. Und es ist, ja, nur Stress. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, dass ich sage, der Apostel Johannes hat recht. Und wenn er schreibt, die Gebote Gottes sind leicht, dann stimmt bei mir was nicht, wenn sie schwer sind. Dann stimmt bei mir was nicht. Ja? Gottes Wege sind klar, gerade und einfach und seine Gebote sind nicht schwer. Ja. Ich habe ja in dem Buch, von dem ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder erzähle, gelesen. Es gibt, er nennt das gesunde Lehre. Und ich habe lange nicht kapiert, was er damit meint. Was versteht er unter gesunde Lehre? Bis ich drauf kam, er sagt, gesunde Lehre ist ganz einfach. Das sind die einfachen Dinge im Wort Gottes. Da steht drinnen, tu es und du tust es. Liebe deinen Nächsten und du tust es. Ja? Übe Gastfreundschaft und du tust es. Geh arbeiten und du tust es. Ja? Das war das erste Thema, mit dem ich konfrontiert wurde. Als ich mich bekehrte, dachte ich jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, geht es nur um Arbeit. Die ganze Bibel. Von 1. Mose bis Offenbarung, da wird nur davon geredet, du Fauler, geh arbeiten. Das waren die ersten Dinge, die ich gefunden habe. Das kann nicht wahr sein. Aber es gibt ganz einfache Dinge und das sind die Dinge, die für uns wichtig sind und das sind die Dinge, die mir am Herzen liegen. Ja, dass wir eine Klarheit haben, wenn es um Lehre geht. Eine Geradheit. So einfach, dass es jeder von uns verstehen kann, sogar ich. Ja. Weil bei manchen Predigern höre ich ja Sachen oder lese ich Dinge. Da, boah. Ich habe jetzt im Internet auch mir einen Prediger angehört. Mehrere Videos von seinen Predigten. Also, da bin ich hinterher mehr verwirrt als vorher. Da merkst du richtig diese Verwirrung, die darüber kommt. Das ist keine Klarheit. Aber die muss da sein. Ja, wenn ein Prediger ein Wort Gottes bringt, dann muss es klar sein. Und diejenigen, die es hören, bei denen muss das Herz und der Verstand auch klar sein, dass es so aufgenommen werden kann, wie es gepredigt wird. Ja? Also, Gottes Wege sind klar, gerade, einfach. Er ändert sich nämlich nie. Amen.
Amen.
Von 1. Mose bis in die Offenbarung ist Gott derselbe Gott. Er handelt nur unterschiedlich. Das ist möglich. Aber es ist immer derselbe Gott, er verändert sich nie, sein Wesen bleibt immer gleich. Ja? Und seine Gebote sind nicht schwer. Was ist sein Gebot, das wir halten sollen? Amen. Ja, du sollst Gott lieben mit ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand, deinen Nächsten wie dich selbst. Daran, sagt Jesus, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und er hat es erfüllt und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz.
Amen.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie bringen wir unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck? Und ich habe hingeschrieben, das geht ganz einfach, indem ich ein Anbeter in Geist und Wahrheit bin. Und das heißt, Gottes Wort, also die Wahrheit, wird durch Gottes Geist lebendig. Die zwei arbeiten zusammen. Wenn wir die Bibel lesen und wir Gottes Geist haben, dann macht Gottes Geist das Wort lebendig für uns.
Amen.
Und wenn dieses Wort uns anspricht und wir etwas finden, was wir tun sollen, dann sollen wir gehorsam sein. Und was passiert, wenn ich gehorsam bin? Ich bin gesegnet, oder? Ich werde gesegnet. Und was passiert, wenn ich gesegnet werde? Dann kommt Dankbarkeit in mein Herz. Und diese Dankbarkeit kann ich Gott wieder zum Ausdruck bringen. Und damit schließt sich ein Kreislauf. Das ist ständig wiederholt. Ja? Ein Leben in Anbetung und Heiligkeit. Ja? Das heißt, wenn Gott zu etwas Ja sagt, sagen auch wir Ja. Und wenn Gott zu etwas Nein sagt, dann sagen auch wir Nein. Und da haben wir echt ein Problem. Ihr könnt euch ja sicherlich noch erinnern, ich wurde mal angefragt, eine Bürgschaft zu übernehmen. Und ich habe sofort Nein gesagt, weil in den Sprüchen steht, du sollst das nicht tun. Damit machen wir uns unbeliebt. Damit machen wir uns unbeliebt, weil das wollen die Menschen nicht hören. Und dann kommt der Druck, hey, du bist doch Christ, du musst doch alle Menschen lieben, also musst du doch tun, was ich von dir will. Gib dem, der dich bittet, also jetzt mach mal vorwärts. Nee, muss ich nicht, weil ich bin in erster Linie Gott verantwortlich. Und wenn Gott zu etwas Nein sagt, dann muss ich auch Nein sagen. Und wenn Gott zu etwas Ja sagt, dann muss ich auch Ja sagen. Ja, so einfach ist es. Das ist einmal liebe Gott. Und wie bringen wir unsere Liebe zu den Menschen zum Ausdruck? Durch einen Dienst der Fürbitte. Ich habe ja gesagt, die Fürbitte füreinander ist ein Liebestest in der Gemeinde. Ja. Wie kannst du sagen, du liebst deine Geschwister in der Gemeinde und hast 3 Wochen nicht für sie gebetet? Das kann nicht mehr sein. Ja. Wenn ich die Geschwister in der Gemeinde liebe, dann habe ich ein Verlangen danach, dass es ihnen gut geht und dass sie von Gott gesegnet werden. Und damit bete ich jeden Tag für sie. Amen. Das ist ganz normal. Ja, das ist der Liebestest. Ja. Und wir sollen zuerst den Geschwistern dienen und danach erst den Menschen außerhalb der Gemeinde. Wobei ich Gemeinde jetzt in dem Fall nicht nur uns als örtliche Gemeinde sehe, sondern auch den ganzen Leib Christi weltweit. Ja? Es kann ja nicht sein, dass wir zuerst den Heiden dienen und wenn ich dann noch Zeit habe, diene ich den Geschwistern. Zuerst dienen wir den Geschwistern im Glauben. Das heißt, zuerst die eigene Gemeinde, danach die anderen Gemeinden, danach Geschwister, die vielleicht verfolgt werden, und zum Schluss kommen die Heiden erst. Ja? Der Dienst der Fürbitte. Damit bringe ich meine Liebe zum Ausdruck, aber auch durch Werke der Barmherzigkeit. Aber zuerst wird gebetet und dann kommen die Werke. Nicht umgekehrt. Ja? Zuerst das Gebet und dann die Barmherzigkeit. Und so können wir den Menschen dienen. Und versuchen, Gott gehorsam zu sein. Ja? Und zwar dem, so wie er es uns zeigt. Ja? Dass wir wissen, was wir tun sollen. Ich habe einen ganz interessanten Text aus 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 22. Er wird im Neuen Testament wieder erwähnt, obwohl ich jetzt nicht wirklich weiß, wo. Aber Samuel trifft hier auf König Saul. Samuel aber sprach, meinst du, er fragt es den Saul, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Also er stellt hier zwei Sachen gegenüber. Was ist wichtiger, Saul? Opfer oder Gehorsam? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Ich glaube, im Hebräerbrief wird darauf wieder Bezug genommen, ja, wobei der Schreiber dann schreibt, obwohl die Opfer ja nach einer Anweisung Gottes dargebracht werden, ist der Gehorsam ihm lieber als das Opfer. Der Hintergrund ist der, Samuel sollte eine Stadt völlig vernichten und nichts übrig lassen. Der Saul. Aber er war ja König und da will man auch immer reich sein, da will man sich's gut gehen lassen. Und so hat er alles vernichtet, bis auf die besten Tiere, die es gab. Rinder, Schafe, Ziegen. Ja, das hat er übrig gelassen. Ja. Und als dann der Samuel kam und sagte, hey, was höre ich denn da? Da ist Saul sofort umgeschwenkt und hat gesagt, ja, weißt du, Samuel, das will ich dem Herrn als Opfer bringen. Hat er sofort die Kehrtwendung gemacht und sich herausreden wollen. Später hat er dann gesagt, ja, ich kann gar nichts dafür, das Volk ist schuld. Das Volk wollte das alles haben. Ja, und dahin sagt dann Samuel, du, pass mir auf, Saul, was denkst du, was ist Gott lieber? Opfer oder Gehorsam? Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Aufmerken ist ein ganz komisches Wort. Aufmerken, ich versuche das mal zu beschreiben, wenn ich auf etwas aufmerksam bin, wenn ich meine Aufmerksamkeit wohin richte, wenn ich meine Augen auf den Herrn richte, wenn ich etwas von ihm erwarte. Ja, da fällt mir ein, der Lahme an der Pforte im Tempel, als Petrus vorbeikam, ich glaube mit Johannes, und er redet sie an und er will von ihnen Geld. Und er war aufmerksam, jetzt, was kriege ich? Und der Petrus sagt, ja, Gold und Silber habe ich nicht, steh auf. Ja. Aber er war aufmerksam, er erwartete etwas, er hatte seine Augen auf Petrus gerichtet und was kriege ich jetzt? Er hat nicht das gekriegt, was er wollte. Er hat was Besseres gekriegt. Er hat Heilung gekriegt. Ja. Und das wiederum hat ihm Schwierigkeiten eingebracht. Aber was wir sehen hier, wir sind gerne bereit, Opfer zu bringen, damit wir am Gehorsam vorbeigehen können. Ja. Und das Ganz bekannte Beispiel ist im 2. Könige 5 von 8 bis Vers 14 der Nehmann. Den kennt ihr alle? Der General des Feindes Israels, der höchste General, er hatte nur ein Problem. Er war der zweite nach dem König, aber er hatte Aussatz. Irgendeine Hautkrankheit, und das macht ihn unrein, und das heißt, er musste außerhalb der Gesellschaft sein. Er wohnte in einem eigenen Haus. Jetzt war es so, dass eine Israelitin, eine Sklavin, ein junges Mädchen, war bei seiner Frau angestellt, als Sklavin. Angestellt ist übertrieben. Sie war Sklavin. Aber die sagte, ja, wir haben einen Propheten in Israel, durch den offenbart sich Gottes Kraft. Wenn Nehmann das wüsste, könnte er Heilung erleben. So, der Nehmann packt Gold und Silber zusammen, ein Empfehlungsschreiben seines Königs, und zieht nach Israel. Kommt zum Haus des Elia, glaube ich, war es. Und der Elia war in seinem Haus und schickt seinen Diener Gehasi raus. So, Gehasi, gehen wir zum Nehmann und sage ihm, er soll 7-mal im Jordan untertauchen. Dann kann er wieder nach Hause gehen. Der Nehmann war zutiefst beleidigt, in seinem Stolz verletzt. Er war der General eines riesigen Heeres. Wahrscheinlich hatte er Zehntausende von Soldaten. Er war Herr über Leben und Tod. Er könnte Jerusalem dem Erdboden gleich machen. Das war überhaupt kein Problem für ihn. Und dieser Prophet, dieser einzelne Mann, der wahrscheinlich in einem kleinen Haus wohnte, der kommt nicht zu ihm heraus. Ja, der wartet, der kommt raus, dann erhebt er seine Hand gegen das Heiligtum, dann ruft er den Namen seines Gottes an, dann kommt irgendeine gesalbte Handlung und dann wird er geheilt sein. Aber gar nichts. Geh in den Jordan, 7-mal untertauchen. Der Nehmann war zu Tode beleidigt. Ja. Aber er geht an den Jordan und die Sklaven, seine Diener sagen zu ihm, hey, Nehmann, wenn der Prophet was ganz Schwieriges von dir verlangt hätte, würdest du es tun? Ja, natürlich. Ja. Er hatte ganze Eselladungen mit Reichtümern mitgebracht. Ja, Gold und Silber und Edelsteine und Öle und Weihrauch und was weiß ich, was der nicht alles mit hatte. Elia wäre reich geworden ohne Ende. Ja. Der ist nicht mal rausgekommen zum Nehmann. Er hat gesagt, und dein Gold und Silber kannst du gleich wieder mitnehmen. Das wollte er nämlich auch nicht. Der Nehmann war beleidigt in seinem Stolz. Aber seine Diener sagen zu ihm, hey, pass auf, wenn er was ganz Schwieriges, du hättest es doch getan. Ja, natürlich. Und das ist was ganz Einfaches. Wieso willst du das nicht tun? Ich will es mal ins Neue Testament übertragen. Du Buße und lass dich taufen. 7-mal im Jordan untertauchen ist doch nichts anderes wie eine Taufe, oder? Und er hat das gemacht und nach dem 7. Mal war er geheilt. Es ist nichts anderes wie eine Taufe, die er hier vollzogen hat. Ja, und was haben Leute für ein Problem, sich taufen zu lassen? Erleben den Herrn, ja, bekehren sich, aber die Taufe, oh Mann, ist das schwierig. Wenn ich mich taufen lasse, verliere ich meinen Job. Wenn ich mich taufen lasse, dann breche ich meiner Oma das Herz. Ja, wenn ich mich taufen lasse, dann werde ich enterbt. Ja, wenn ich mich taufen lasse, dann schmeißt mich meine Frau raus. Ja. wenn Gott was ganz Schwieriges verlangen würde, ja, gib 50% von deinem ganzen Geld her, aber ansonsten kannst du so weitermachen wie bisher, kein Problem. Ja. Fahr nach Israel, ja, und tu dort irgendwas ganz Kompliziertes. Ja, manche Leute tun das. Gehen nach Israel, um sich im Jordan taufen zu lassen, damit das hier in Vorarlberg die katholische Kirche nicht weiß. Es ist so gelaufen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher, vor 20 Jahren war das so. Ja, katholisch-charismatische Erneuerung, die sind nach Israel gefahren. Haben sich dort im Jordan taufen lassen, damit das hier keiner weiß. Ja, und dann kann man dem Ganzen ja noch ein bisschen was drauf tun, ja, Man lässt sich nicht im Jordan taufen, da gibt es doch den aaronitischen Segen in Hebräisch über deinem Leben von einem jüdischen Rabbi. Und zum Schluss lässt du dich noch mit dem Salböl vom Ölberg salben, ja. Und wow, also der Segen ist ja fast nicht mehr fassbar. Dann kommst du zurück, bist 5000 Euro los und nichts hat sich in deinem Leben verändert. Du sitzt immer noch in der katholischen Kirche in der vorletzten Reihe. Ja, und am Abend gehst du nach St. Margrethen in den Gottesdienst, ja, damit du nicht verhungerst. Das ist so gelaufen. Ich kannte solche Leute. Aber nicht gehorsam sein. Nicht gehorsam sein. Alles Mögliche hätte man getan. Samuel sagt, vergiss die Opfer. Vergiss die Opfer. Ja? Was tun wir nicht alles, damit wir dem Gehorsam aus dem Weg gehen können? Ja, ich kenne einen, der hat Probleme mit dem Arbeiten. Was hat er gemacht? Er fühlte sich dazu berufen, christliche Aufkleber zu verteilen an Telefonzellen und Parkbänken. Und so ist er den ganzen Sommer spazieren gegangen und hat Aufkleber überall hingeklebt. Jesus liebt dich und so weiter. Das war sein Dienst. Franz, ich kann nicht arbeiten gehen, weil der hat mich dazu berufen, das zu tun. Ja gut, das ist sowieso das gewesen, was er wollte. Ja, weil er es mit Arbeiten nicht hat. Ja, man geht lieber im Sommer schön spazieren, wird schön braun. Der Herr ist mit mir. Kennt alle Bibelstellen in den Psalmen auswendig, wo es darum geht, dass der Herr mit mir ist. Ja, die kennt er alle auswendig. Aber da, wo die Dinge stehen, die er tun soll, die kennt er nicht. Ja, geh arbeiten, du Fauler. Ja, das kennt er nicht. Genau, die gibt's auch noch und dann noch die Ameisen dazu. Ja, oder die Türangel, die gibt's auch noch, ja, und so weiter und so fort. Ja, aber man bringt Opfer. Vergiss es. Ein Wort, das mich sehr stark getroffen hat in den letzten Tagen, steht in Markus Kapitel 14, Vers 27. Das lese ich jetzt doch mal. Markus 14, Achso, ich bin in Matthäus. Dann stimmt es natürlich nicht. Ich muss hier in den Markus gehen. So, jetzt bin ich da. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet alle an mir Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, und wenn sie alle an dir Ärgernis nehmen, so doch ich nicht. Ein Vers, der mich in den letzten Tagen sehr getroffen und bewegt hat. Jesus sagt, der Hirte wird geschlagen und alle werden sich zerstreuen. Also das heißt, diejenigen, die als Jünger bei Jesus sind. Und der Petrus steht auf und die anderen machen das Gleiche und sagen, hey Jesus, ich nicht. Niemals. Ich gehöre dir. Ja, ich folge dir nach. Ich bin dein Jünger. Die anderen, ja okay, aber nicht ich. Aber was Jesus hier tut, Jesus gibt hier keine persönliche Meinung wieder, sondern Jesus geht her und zitiert ein Wort aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 13, Vers 7. Der Hirte wird geschlagen und die Herde zerstreut sich. Und das heißt, wenn wir ein Wort Gottes finden, wo Gott sagt, es wird so passieren, dann wird es auch so passieren. Da brauche ich kein Prophet sein. Jesus hatte Gottes Wort, ich werde geschlagen und die Herde wird sich zerstreuen. Da kann der Petrus schreien, so viel er will. Gottes Wort erfüllt sich immer. Hundertprozentig. Und das heißt, wenn in der Bibel steht, du etwas, damit du gesegnet wirst, dann wird das auch passieren. Aber wenn drinnen steht, wenn du das tust, wird auch das passieren, das stimmt auch. Auch das Gericht wird kommen, so wie es in der Bibel steht. Genauso wie der Segen so kommt, wie es in der Bibel steht. Und wir Menschen können nichts dran ändern. Der ganze Wille, die ganze Kraft eines Petrus hat ihn nicht davor bewahrt, Jesus zu verleugnen. Weil es im Alten Testament einfach schon gestanden ist. Ja. Ich habe einen Text gefunden in Sacharja, glaube ich auch. Der Herr wird kommen und dieser Tag ist Gott bekannt. Es ist ein einziger Tag, der Gott bekannt ist. Es geht um die Wiederkunft Jesu beim zweiten Mal. Und da wurde mir klar, Jesus sagte, Apostelgeschichte 1, zu seinen Jüngern, die Wiederkunft, wann ich wiederkomme, hat Gott in seiner eigenen Macht für sich selbst festgelegt und er hat es niemandem gesagt. Aber der Zeitpunkt ist festgelegt. Das sagt der Prophet Sacharja. Der Zeitpunkt für die Wiederkunft Jesu liegt fest. Der Tag ist bestimmt. Aber Jesus hat auch gesagt, Gott hat den Zeitpunkt niemand verraten. Er hat ihn bei sich selber festgelegt und er sagt es niemandem, weil wir Menschen sind ja schlau. Ja. Es gibt einen König im Alten Testament, der ging mit Gott und war gesegnet, aber am Ende seines Lebens hat er doch den Weg Gottes verlassen. Und da kam der Prophet und sagte, pass mal auf, Israel wird gerichtet. Es wird das Gericht kommen, aber weil du mit mir gelebt hast, wirst du das Gericht nicht mehr sehen, sondern deine Nachkommen. Und der König sagte sich, okay, toll. Also mich trifft's ja sowieso nicht mehr. Also was mache ich mir für einen Stress? Kann ich doch weiterleben wie bisher. Und so sind wir Menschen. Und darum hat Gott diesen Termin niemandem gesagt. Wir haben keinen Termin. Und falls irgendjemand auftritt, der sagt, die Wiederkunft Jesu wird dann und dann sein, schmeißt ihn raus. Ja, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 20, jetzt sind wir schon ziemlich am Schluss. Da ist was Interessantes. Und zwar, Jesus wurde gekreuzigt, Jesus kam ins Grab, Jesus ist auferstanden und sagt seinen Jüngern vor der Himmelfahrt, geht nach Jerusalem. Und dort waren sie. Sie waren in Jerusalem, in diesem Obergemach, 120 Leute. Und plötzlich steht der Petrus auf und sagt, hey, wir müssen einen 12. Apostel einsetzen. Und dann habe ich mich gefragt, wo hat er denn die Idee her? Hat Jesus jemals gesagt, dass es 12 sein müssen? Hat er nicht, oder? Steht nirgends, dass es 12 Apostel sein müssen. Aber jetzt könnte man ja annehmen, der Petrus war 3 Jahre mit Jesus, kannte sich gut mit der Zahlensymbolik im Alten Testament aus. Ja, gibt der Prediger, die fahren drauf ab. Die 12 Stämme Israels, das fleischliche Israel des alten Bundes und wir sind das geistliche Israel des neuen Bundes. Also müssen wir 12 Apostel den 12 Stämmen gegenüberstellen, damit wir die Vollzahl wieder haben. Ja, auch so hätte man ja argumentieren können. Ja, oder man hätte auch sagen können, na gut, einer fällt, ist uns auch wurscht. Judas ist ausgefallen, sind wir nur noch 11. Aber nichts von all dem ist wirklich passiert. Ja, sondern es war eine ganz klare und einfache Anweisung, die hier geschehen ist. Jetzt muss ich mal die neue Genfer holen. Hier steht das so schön drinnen in der neuen Genfer. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 20. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen, niemand soll mehr darauf wohnen. Das war in Bezug auf Judas. Ja, das Land, das Judas dem Verräter gehört hat, soll öde sein und niemand soll mehr drauf wohnen. Das steht in einem Psalm. Und an einer anderen Stelle heißt es, und er zitiert hier wieder einen Psalm, nämlich Psalm 109, Vers 8. Und hier steht, und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Also, dass sie hier einen 12. Apostel gewählt haben, das war nicht, weil sie drüber nachgedacht haben, was sollen wir jetzt tun. Wir waren 12, jetzt sind wir nur noch 11. Also wählen wir einen 12., damit wir wieder voll sind, oder? Oder die 12 Stämme Israels, den 12 Aposteln gegenübergestellt, ja, ganz mystisch kann man da was managen und tun und mit Zahlensymbolik arbeiten und sagen, ja, da sind 12, da sollten auch 12 sein. Gar nichts. Es stand einfach nur in dem Psalm, ein anderer soll seine Stelle einnehmen. Und von daher ist es völlig wurscht, ob es 12 sind, ob es 20 sind oder 50 sind. Der eine, der ausgefallen ist, der soll ersetzt werden. Und das war das, was Petrus gefunden hat und gesagt hat, hey, wir haben hier ein Gebot vom Herrn, derjenige, der ausgefallen ist, soll ersetzt werden. Ja, das ist alles. Nichts Schwieriges, kein Opfer, gar nichts. Einfach eine klare Anweisung. Und jetzt schaut euch um, wo haben wir jemanden, der als Apostel in Frage kommt? Und sie fanden nur 2 Leute. Ja, und unter diesen 2 haben sie einen ausgewählt. Ja. So, und damit komme ich jetzt zum Schluss. Und ich denke, am Schluss, ich habe hier 4 Grundsatzentscheidungen aufgeschrieben, die wir treffen sollten. Die eine Grundsatzentscheidung ist, Gottes Gebote sind leicht. Halleluja. Amen. Halleluja. Weil dann gehe ich schon mit einer ganz anderen Herzenshaltung an die Bibel ran. Als wenn ich von vornherein schon sage, oh Mann, was mache ich denn jetzt wieder? Sondern Gottes Gebote sind leicht. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ja, dass ich sage, danke Herr, du bürdest mir nichts auf, was mich kaputt macht und ich muss auch keine sinnlosen Opfer bringen. Ja, sondern Gottes Gebote sind leicht. Kannst du mal richtig durchatmen. Ja. Die zweite Entscheidung ist, ich will gehorsam sein. Und zwar grundsätzlich. Nicht erst dann, wenn ich das Gebot sehe, will ich das jetzt tun oder will ich das nicht tun, sondern dass ich grundsätzlich die Entscheidung treffe, egal was in der Bibel jetzt steht. Ich tu's. Ja. Völlig egal, was der Herr von mir verlangt. Ich tu's. So einfach. Und wenn dann ein Gebot ich finde, das ich tun soll, oder der Herr durch seinen Geist zu mir redet, dass ich etwas tun soll, dann muss ich nicht erst drüber nachdenken, mache ich's oder mache ich's nicht, weil die Entscheidung ist schon gefallen. Ich habe die Entscheidung schon getroffen. Ich will gehorsam sein. Und die nächste Grundsatzentscheidung, die ich treffe, ist, ich kann gehorsam sein, weil es ist leicht. Also das heißt, wenn Gott etwas von mir verlangt, kann ich es auch tun. Das geht nicht, gibt's nicht. Ist ja Spruch, ne? Hier in Vorarlberg. Mhm. Geht nicht, gibt's nicht. Kannst du ruhig aufs Geistliche übertragen? Geht nicht, gibt's nicht. Ja, es geht. Ja, ich will gehorsam sein und ich kann auch gehorsam sein. Ja. Und als letztes, ich freue mich, gehorsam sein zu dürfen. Amen. Amen. Halleluja. Ich freue mich, gehorsam sein zu dürfen. Wisst ihr warum? Ich habe an diesen vier Punkten ziemlich geknabbelt. Es geht um unsere Herzenshaltung. Ich habe gesagt, Gottes Wort wird durch Gottes Geist lebendig gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo du in der Bibel etwas findest, ja, was dich anspricht, redet ja Gott zu dir. Der lebendige Gott. Du bist ein auserwählter und berufener, zu dem Gott redet. Und manche Leute nehmen das so leichtfertig und sagen, ja, ja. Hebräerbrief, niemand verlasse die eigene Versammlung. Und dieses Land ist voll von Menschen, die in keine Gemeinde gehen. Da sind Hunderte in Vorarlberg, die in keine Gemeinde gehen. Ich und der Herr, wir sind in der Überzahl, ich brauche das nicht. Ich muss da nicht dauernd in die Gemeinde laufen. Und außerdem, was da gelehrt und gemacht wird, immer diese ganze Sache mit dem Geld und die Unterordnung unter die Leiterschaft und ja. Ja. Und dann werden sie Mitglied einer Internet-Church, ja, wo sie mit einem Pastor zu tun haben, der 3000 Kilometer weg ist, und dem schicken sie dann ihr Geld. Ja. Dem schicken sie dann den Zehnten hin und sagen, ich bin Mitglied der Gemeinde. Ja. Die Cyber-Church. Oder Fernsehgemeinde, ja. Aber diese vier Punkte, denke ich mir, betreffen unser Herz. Erstens mal, es ist leicht, Gottes Geboten zu gehorchen. Ich will gehorchen. Ich kann gehorsam sein. Gott sagt nicht etwas und wartet dann drauf, dass ich falle. Sondern Gott sagt und er weiß, dass wir es können. Er verlangt nichts, was über unsere Kraft geht. Und ich darf mich freuen, gehorsam sein zu dürfen, weil dann bekomme ich Segen vom Herrn. Und das wiederum füllt mein Herz mit Dankbarkeit. Und damit kann ich wieder in die Gegenwart Gottes kommen und ich bekomme schon wieder einen Segen. Ist das nicht schön?
Amen.
Amen. Ja. Also Dankbarkeit für Gottes Anweisungen. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Ja. Auch wenn Gott uns nicht alles erklärt. Ja. Und wenn Anweisungen, die Gott uns gibt, uns unangenehm sind und wir sie absolut nicht tun wollen, dann müssen wir uns fragen, was ist in meinem Herzen? Dann habe ich eins von diesen vier Grundsatzentscheidungen nicht befolgt. Ja. Dankbarkeit für Gottes Anweisungen. Ja. Und dann dürfen wir Segen von Gott erleben, dann wächst unser Glaube, dann wächst die Dankbarkeit, dann erleben wir Gottes Gegenwart, dann wächst die Frucht des Geistes, da passieren so viele Dinge. Und irgendwann sind wir in der Ruhe Gottes drinnen. Und dann fragen wir, wie sind wir denn hier hingekommen? Ganz einfach, der Herr hat dich da reingestellt. Ja. Ja. Und dann kannst du den anderen den Weg zeigen. Wenn die dann kommen und sagen, hey, du lebst in einer Ruhe und in einem Frieden und in einer Gelassenheit. Oh, du hast einen anderen Geist und wir spüren das und wie, was hast du gemacht? Und dann kannst du ihnen den Weg von Ägypten nach Kanaan zeigen. Ja, kannst dich hinsetzen mit ihnen, die Landkarte auf den Tisch legen. Lass uns das mal durchgehen. Ja, die Punkte. Ja, die sind nachvollziehbar. So dass am Schluss jeder das gleiche Ergebnis hat. Nämlich, wir leben in Kanaan. Und so wie es der Josef in seinem Buch schreibt, leben im Geist. Ja? Es ist nichts anderes als Leben im Geist. So wie es der Josef beschreibt. Ich kenne viele Predigten über Leben im Geist. Aber die meinen was anderes. Ja? Aber wir dürfen da reinkommen. Gott will uns auch da drinnen haben. Ja, und ein Punkt ist Dankbarkeit, weil Israel hat gemurrt und war nur unzufrieden. Ja, wir dürfen dankbar sein für die Dinge, die wir jetzt in den letzten vier Predigten gehört haben. Ja, hört euch das nochmal an, lest euch das nochmal durch, ja, beschäftigt euch damit, prüft euer Herz. Ja, und der Herr soll euch segnen. Amen.
Amen.